Heute zu Gast ist wie bereits in der vorletzten Folge der Head of Solutions Engineering von Brighter, Johannes Maurer. Und diesmal sprechen wir mit ihm über seine ersten Schritte im Legal Tech Bereich, über zukünftige juristische Berufsbilder und klären hoffentlich die ewige Frage, ob Juristinnen in der Zukunft denn nun programmieren lernen müssen. Und zum Anfang des Jahres folgen noch ein paar kleinere Hausmitteilungen. Und zwar wollen wir zunächst unsere Veranstaltung am 28.01. um 17.30 Uhr bewerben, die wir mit dem Landgericht Köln, dem Oberlandesgericht Köln und der Rechtsanwaltskammer Köln zusammen unter dem Titel Digitale Justiz, wie geht das, veranstalten. Dort sprechen wir dann über den digitalen Gerichtsprozess, insbesondere über den digitalen Zivilgerichtsprozess und über die Norm, die diesen Prozess ermöglicht, und zwar den Paragraphen 128a ZPO. Dort werden wir uns dann verschiedene Impulsvorträge anhören von Referentinnen, und eine davon müsste euch als HörerInnen des Podcasts bekannt vorkommen, und zwar der Name von Anne Paschke. Aufmerksame HörerInnen werden wissen, dass sie vor einem Jahr ungefähr von Martin Fries in seiner Podcast-Folge als nächste Podcast-Gästin empfohlen wurde, und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass Anne Paschke dabei ist. Den Link zur Folge und natürlich auch zur Veranstaltung findet ihr in den Shownotes, und am Ende der Folge folgt dann noch eine weitere Verkündung, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
Mal provokant zu sagen, natürlich ist meine persönliche Meinung dann einfach auch im Zweifel die Promotion bleiben zu lassen und einfach mal noch was anderes zu machen, ja?
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist weiterhin Felipe Molina, und dieser Podcast wird euch präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland. Heute zu Gast ist ein euch bekannter Gast aus einer letzten Folge, nämlich Johannes Maurer. Hallo Johannes, schön, dass du zu Gast bist.
Hallo Felipe, grüße dich.
Hi, du bist Head of Solutions Engineering bei Brighter. Wir hatten ja in der letzten Folge, die wir in den Shownotes auch verlinken, über Brighter insgesamt gesprochen, über euren Ansatz, welche Probleme ihr löst, was ihr genau macht. Und du hattest am Anfang kurz über deine Stellung bei Brighter gesprochen. Heute ist, glaube ich, das angemessene Format, um genau darüber zu sprechen, was genau deine Tätigkeit bei Brighter ist und wie du überhaupt in diesen Markt gekommen bist. Vielleicht fängst du mal von hinten an.
Genau, ich kann einfach mal so sagen, ich lege einfach mal los, wer bin ich überhaupt und wie bin ich da hingekommen. Genau, Johannes Maurer, ich bin Rechtsanwalt und Softwareentwickler. Das fing alles ganz normal an. Ich habe Jura studiert in Heidelberg, dann Auslandssemester in London, dann wieder erstes Examen 2015, dann ein Referendariat in Frankfurt gemacht. Ja, also Rechtsanwalt, die klassische juristische Ausbildung.
Der klassische Ablauf.
Genau. Dann allerdings, also schon so nach dem ersten Examen, ja, hatte ich einfach erstmal genug von Jura, ja. Also lief alles ganz gut und bin auch gut durchgekommen, hatte immer auch viel gemacht, aber irgendwie war dann auch die Luft raus und hatte auch so, ja, gedacht, okay, dieses ganze Papier und jetzt hier, mein 2015, das sind jetzt auch wieder 5 Jahre her, aber trotzdem auch da irgendwie Handschrift und ja. Und wollte dann irgendwie was anderes machen. Irgendwie war ich mit Jura nicht so ganz glücklich, rückblickend mit der Studienwahl.
Das heißt, die Handschrift hat dich ins Legal Tech gebracht?
Nein, oder insgesamt. Das ist ja ein Puzzle, das sich aus vielen einzelnen Dingen zusammensetzt. Übers Jurastudium allgemein wird ja auch schon viel diskutiert. Du hattest doch auch letztens noch in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Insgesamt, ich hatte dann erstmal angefangen, einfach zu programmieren, oder wollte mir einfach selbst irgendwie was Neues beibringen und irgendwie dann auch nicht nochmal irgendwie eine formale Qualifikation dann nochmal irgendwie studieren und alles, und hatte dann einfach ganz hemdsärmelig angefangen, ja, zu programmieren. Ganz klassisch mit Webtechnologien, JavaScript angefangen, und ja, das hatte allerdings auch einen Hintergrund, nämlich Tian Yu Yuan, mit dem du ja auch noch sprechen wirst. Mit dem hatte ich studiert, ein Studienfreund von mir, und der hatte dann gemeint, schon als ich gerade mit dem ersten Examen fertig war, komm, lass uns mal was anderes machen.
Ja.
Wir wollten dann zunächst erstmal ein Buch drucken. Der Tian Yu, der ist, seine Eltern kommen aus China, und wir hatten dann erstmal sozusagen aus den bekannten Loseblattsammlungen alles rausgeschmissen und hatten gedacht, okay, da lässt sich doch auch irgendwie was Neues draus machen, sind auch wirklich nach China geflogen und hatten mit Druckereien gesprochen, alles, aber das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt.
Was wolltet ihr genau drucken?
Also so eine Gesetzessammlung, ja. Also im Grunde, die man dann aber auch dann einfach ein Einmalprodukt hat und nicht irgendwie dann nochmal Seiten einzeln austauschen muss, aber auch nicht irgendwie viele kleine Bücher, wo man dann wieder die Hälfte vergisst. Das war so die Idee. Ja. Genau, meine, es gibt da bestimmte Produkte, aber ja. Jedenfalls aber war das dann aus verschiedenen Gründen auch war nichts und irgendwie ein Buch zu drucken. Dann wir wollten aber immer auch irgendwas Digitales machen. Nun zwei Juristen dann ohne irgendwie Tech-Skills ein bisschen albern da jetzt im Internet irgendwas zu machen, haben dann aber auch noch einen Dritten im Bunde gefunden, den Alex, und haben dann ein Unternehmen gegründet, das heißt es ist die Lex Superior GmbH, und haben da eine Gesetze-App oder so ein Wissensmanagement entwickelt, die heißt inzwischen Gesetze.io, gibt es aber immer noch, obwohl ich da jetzt inzwischen nicht mehr aktiv tätig bin.
Ja, aber die verlinkt mir auf jeden Fall in den Shownotes, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, und darüber habe ich dann so über die Jahre das dann auch während des Referendariats weitergemacht, irgendwie mir halt immer mit einem konkreten Projekt irgendwie verschiedene Programmierkenntnisse auch aneignen können.
Aber wie bist du denn daran gegangen? Also du hattest auf jeden Fall, bei dir stand das Projekt im Vordergrund wahrscheinlich, oder? Also erst das Projekt und dann den Skill, oder hast du es andersrum gemacht?
Nee, also schon anhand dieses Projektes. Das ist ja auch immer so, also es gibt ja genug Ressourcen im Internet, YouTube-Videos oder Udemy oder Udacity, wo man sich wirklich auch mit guten Kursen auch wirklich selbst zu Hause das Programmieren beibringen kann. Natürlich immer ist das große Problem dann durchzuhalten, weil man muss sozusagen, das eine ist sozusagen das abstrakt irgendwie zu verstehen, das andere dann wirklich anzuwenden und dann zu leiden und mal ein Wochenende lang irgendwie den Fehler im Code suchen und dann zu merken, dass man irgendwie die Funktion gar nicht aufruft oder ein Komma vergessen hat, ein Semikolon, ja.
Vom Ansatz her ist es auch so anders als juristisches Lernen, weil juristisches Denken, finde ich, ist gar nicht so weit weg vom Code, aber juristisches Lernen und tatsächlich Coding zu lernen, ich finde, das ist so anders, weil man sitzt sich dann vor so ein Video oder vor eine Vorlesung in Computer Science, und dann nimmt man auch nicht mal die Hälfte mit. Also, gelernt hat man es dann ja auf keinen Fall.
Ja, also man muss das machen, wobei das wäre natürlich auch unterm Strich beim Jurastudium dann auch immer das Beste, wenn man das gleich von Anfang an machen würde, ist meine Meinung, dann wirklich anzuwenden, Klausuren zu schreiben und nicht nur irgendwie die Karteikarten zu basteln. Ja. Aber gut, da hat jeder seine Methode. Um es mal abzurunden, das hatte ich dann über die Jahre auch gemacht und hatte dann dadurch eben mein 2015 begonnen. Da war auch Legal Tech noch gar nicht wirklich ein Begriff. Da gab es erste Artikel darüber, zaghafte Ansätze, aber in Deutschland war das noch kein Thema. Das hat sich natürlich über die Jahre alles verändert, und glücklicherweise bin ich dann auch dabei geblieben, kann jetzt relativ gut programmieren und war dann erstmal nach dem zweiten Examen nochmal bei einer Wirtschaftskanzlei in Frankfurt als Associate tätig eine gewisse Zeit lang. Ja, bis ich dann Mitte 2019 zu Brighter gewechselt hatte, und da dann erst hatte ich Business Development gemacht, also erstmal ja wirklich Use Cases suchen für die Software, wirklich sich in verschiedene Rechtsbereiche einarbeiten und da zu schauen, was man alles machen kann, bis ich dann jetzt in die Rolle kam, die ich jetzt habe, Solutions Engineering, ja. Wo ich wirklich dann nochmal sehr viel technischer arbeite.
In diese Business Development Teams rutschen, finde ich, viele Leute rein, die irgendwie aus dem juristischen Kontext kommen, aber eine Schnittstelle bilden wollen, und die rutschen erstmal in das Business Development Team rein und schauen erstmal, gibt es irgendwie standardisierbare Leistungen oder so, und versuchen dann eben diese Schnittstelle zu bilden. Bevor wir jetzt über deine Rolle prinzipiell sprechen, vielleicht auch über zukünftige juristische Berufsbilder in dem Bereich, hast du vielleicht irgendwie einen Kurs, der dir sehr geholfen hat, irgendwie ein Lifehack, der dir geholfen hat, lange an deinen Kursen, an deinen Projekten zu bleiben? Weil das ja wäre vielleicht hilfreich für jemanden, der gerade vorm Computer sitzt, die sich diesen Podcast anhört und vor seinem Code sitzt und schwitzt, weil da dauernd Fehlermeldungen kommen.
Mhm. Gute Frage. Ja, das war natürlich bei mir in meinem Fall, dadurch, dass ich ein konkretes Projekt hatte, sehr viel einfacher, und auch diese intrinsische Motivation aufzubringen. Vielleicht aber auch, es gibt natürlich auch verschiedene Programmiersprachen, und auch eine große Schwierigkeit ist sicherlich auch, wie fange ich überhaupt an, wenn ich es denn möchte. Meine persönliche Meinung ist da ganz klar, dass man sich mit Web-Technologien beschäftigen sollte, also JavaScript, TypeScript und auch die Frameworks, die es da gibt, was ja auch oft genannt wird, Python, ja, das ist schon, wird auch viel angeboten, auch Data Science, dann ist halt immer auch die Frage, natürlich kann man dann irgendwelche Daten im juristischen Bereich auch aufarbeiten, aber es ist dann, finde ich, doch immer belohnender, wenn man wirklich auch eine Web-App-Applikation dann wirklich mal bauen kann, die man sehen kann, benutzen kann, da ist dann schon eher klassisch das Skillset, klassisch Web-Development das Bessere, wobei im Endeffekt natürlich jeder machen, was er will, aber
das eh.
Ja, dran zu bleiben schwierig. Also ein konkretes Projekt schon verfolgen, am besten natürlich auch mit anderen Leuten zusammen, nicht nur allein im stillen Kämmerlein.
Ja, oder sich vielleicht einer Initiative anschließen, einer studentischen Legal Tech Initiative, die dann vielleicht ein Projekt liefern kann.
Genau.
Zum Beispiel, also, wir versuchen das ja auch regelmäßig, Softwareprojekte anzutreiben. Das ist mehr oder weniger etwas schwerer, dieses Mittelding zu schaffen zwischen wir machen ein Projekt, aber das Projekt wird natürlich sehr, sehr lang dauern, wenn man sich die Skills erstmal aneignen muss. Dass man da den Balanceakt halten muss, aber ich glaube, prinzipiell ist das auch eine der Aufgaben von solchen studentischen Initiativen, so eine Anlaufstelle zu bieten.
Ja, sicherlich. Also das ist natürlich klasse, dass es die jetzt alle gibt. Da gibt es ja auch die verschiedensten, ich weiß gar nicht, wie viele inzwischen. Jetzt letztens gab es ja wieder neue. So. Ja. Das ist natürlich auch ein guter Anlaufpunkt, um Gleichgesinnte zu finden, die dann vielleicht auch wirklich sich da gemeinsam Programmierskills aneignen möchten. Das gab es leider zu meiner Zeit. So alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber gab es einfach gar nicht.
Ja, das probieren wir auch. Sobald sich da weitere Ergebnisse präsentieren lassen, dann werden wir es auch veröffentlichen. Wenn wir jetzt über juristische Berufsfelder sprechen, du hast ja jetzt über deine Rolle gesprochen, sollte jeder deinem Beruf in der Zukunft nachgehen?
Klares Nein, ja. Aber erstmal, um es zu ordnen, zu sagen, es gibt ja diesen üblichen Artikel, der jedes halbe Jahr so aufgewärmt wird, der dann irgendwo auf irgendwelchen Legal Tech Blogs oder erscheint, sollen Juristen programmieren können.
Ja.
Da gibt es dann die eine Extremfassung, die eine Ansicht, nein, um Gottes Willen, dann die andere Extremfassung, ja, das ist das Beste, was man machen kann, und dann kommt es wieder, wie auch bei Meinungsstreits im Juristischen, dann oft auf so eine vermittelnde Auffassung, ja, man muss natürlich die Grundprinzipien verstehen, wie man mit Entwicklern zusammenarbeitet, aber wirklich programmieren können muss man nicht.
Ja.
Meine Meinung ist dazu, das ist alles irgendwie alles und nichts. Ja. Also im Grunde üblicherweise weiß ich nicht, was dann konkret dieses Verständnis sein soll, wenn man nicht wirklich programmieren kann. Aber es ist schon was Wahres dran. Also mal geordnet, es kann nicht Sinn der Sache sein, dass wirklich jetzt jeder, man das juristische Studium, vor allem in Deutschland, geht natürlich, ja, sag ich mal, 4, 5 Jahre, also eher 5 natürlich, wenn man es normal schnell ist, manchmal auch länger, ja, das kann man nie so recht beeinflussen, dann nochmal 2 Jahre Referendariat. Ja, die sind ja fest. Meinen dann nochmal, wenn man Wartezeit hat, dann ist man schon bei 8 Jahren. Also es geht lang genug. Meinen von Doktor und LLM und sonst was haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja.
Im Endeffekt hängt es stark damit zusammen, was man sich dann über wo man hin will. Ja? Also natürlich für meinen Job Solutions Engineering bei einem Softwareunternehmen, bei Brighter, da ist das natürlich in meiner Rolle erforderlich. Ja? Also ich bin nur hier gelandet, weil ich wirklich dieses Juristische und auch Technische in einer Person vereinen kann. Wie gesagt, das kam durch spezielle Umstände so. Im Nachhinein wirkt das alles irgendwie stringent und logisch, aber das war alles eher, ich hatte 2015 nicht geplant, dass ich da irgendwie dann Solutions Engineering bei einem Legal Tech Unternehmen, ja, im Grunde beim Tech Unternehmen mache.
Am Ende wurde die Stelle wahrscheinlich auch dir etwas zugeschneidert, oder?
Das kann man so sagen. Natürlich, gut, ich war ja auch davor in einer anderen Position, aber klar, der Markt ist immer noch recht übersichtlich, ja.
Man muss ja dazu sagen, dass Brighter ja eigentlich zwar ein Legal Tech Unternehmen ist, ja, aber eigentlich ein Softwareunternehmen ist. Davon muss man ja auch gleichzeitig unterscheiden von einem klassischen, zum Beispiel irgendwie Verbraucherrechtsportal. Die brauchen auch diese Schnittstelle, aber sicherlich diese technische Expertise nicht so tiefgehend in der Breite, wie es ein Softwareunternehmen braucht, und gleichzeitig ja auch eine Kanzlei. Also für die ist es ja auch sinnvoll, vielleicht irgendwann zukünftig einen Head of Solutions Engineering zu haben. Es wäre ja auf jeden Fall auch sinnvoll, in die Richtung zu gehen, aber dass man da diese Unterscheidung trifft, damit die Leute sich dem bewusst sind, ja, dass nicht jeder ja in ein Softwareunternehmen reingehen wird.
Genau, also mein, das ist so, sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, so auch die Extremvariante schon, also wirklich dann, man, wer das machen möchte, man, natürlich, ich habe es auch gemacht, natürlich ist es natürlich dann schon eine krasse Entscheidung und auch nicht gerade zeitsparend beides zu machen. Aber es gibt, und du hattest schon richtig gesagt, dann auch noch bei Kanzleien und auch Unternehmen dann wirklich schon sehr viele neue Berufsbilder und auch, was sehr schön ist, ist auch mal mehr Grauschattierungen bei den juristischen Rollen oder juristisch geprägten Rollen, anstatt immer nur Berufsträger oder Nicht-Berufsträger, beziehungsweise dann auch die bekannten klassischen juristischen Berufsbilder. Da ist es dann sicherlich immer auch sehr, sehr unterschiedlich, was das genaue Skillset sein soll. Sicherlich wird es dann weniger, beziehungsweise nicht auf der eigentlichen Entwicklung, also wirklich IT, also Programmieren, Softwareentwicklung sein, sondern wirklich auf sehr hohem Niveau verschiedene Tools anzuwenden, die Kanzlei eben hat und da wirklich den meisten Mehrwert rauszuholen für die Arbeit in der Kanzlei.
Ja, ich glaube, daher kommt auch dieser Gedanke, dass man ein technisches Verständnis haben muss. Nur dann die Fehlvorstellung, die liegt ja darin, dass man sagt, technisches Verständnis kann man eben eigentlich nicht dadurch erzeugen, dass man es einfach nur passiv konsumiert, sondern es zumindest mal probiert hat, aktiv anzuwenden.
Genau, also mein salopp gesagt mal, es bringt auch nichts, da irgendwie dann an der Uni irgendwie so einen Kurs zu besuchen, okay, Einführung in die Programmierung und dann sich die Slides auszudrucken und vor der Prüfung mit Filzstift bunt anzumalen. Ja. Davon bekommt man dann nicht diese Skills, die man braucht. Da bringt es allemal mehr, dann einfach den Kurs an der Uni sausen zu lassen und sich wirklich mal zu Hause oder mit einer Gruppe, mit der Legal Tech Gruppe dann auch einfach mal anzuschauen. Und natürlich, auch wenn man nicht jetzt der Superentwickler werden will, das kann alles, das ist alles, sind alles Skills, die wirklich auch, da muss man niemand um Erlaubnis fragen. Da kann man einfach loslegen und dann hat man das. Das ist die eigentliche Sache.
Ja, und gleichzeitig würde man wahrscheinlich genau nur durch solche Denkarten einen Kulturwandel hinbekommen, weil es ist ja zu kurz gedacht, dass man sagen muss, so ein tiefgehendes technisches Verständnis ist nur notwendig, wenn ich überhaupt in eine Legal Tech, jetzt muss ich wieder das Buzzword, in diese Richtung gehen möchte, sondern am Ende wird unser Leben immer nur noch digitaler und noch technischer und da hilft es allemal ja, ein technisches Verständnis in jeder rechtlichen Beratung zu haben, aber technisches Verständnis bildet sich eben nicht, wenn man die Slides sich nur ausdruckt und nur irgendwie hypothetisch weiß, wie Dinge funktionieren.
Genau, also das ist so der Punkt und auch wirklich, woran ich appellieren möchte und wer da dann trotzdem noch Input braucht, kann mir auch gerne mal mich anschreiben auf LinkedIn oder per E-Mail.
Ja, verlinken wir.
Genau, also den Mut zu haben, wirklich auch mal selbst sich anzuschauen, was wird denn in Zukunft so gebraucht, man mit irgendwie gearteten IT-Skills und wirklich die über das Inhaltsverzeichnis bei der Hausarbeit in Word hinausgehen, da liegt man nie falsch und dann einfach mal loszulegen. Ja, den Mut zu haben, wirklich das selbst in die Hand zu nehmen, nicht zu warten, dass im Vorlesungsverzeichnis mal wirklich der Kurs dann endlich angeboten wird.
Wie viel deiner Arbeit ist, wahrscheinlich kann man das jetzt nicht in Prozentzahlen ausdrücken, irgendwie Technik und wie viel davon ist Rechtes? Kann man das irgendwie sagen, dass du dadurch, dass du irgendwie Solutions Engineer bist, doch eher in diese technische Richtung geht?
Ja, also ich würde schon sagen, am Ende ist es dann doch immer, kommt es auf die technische Umsetzung an. Teil meiner Rolle ist natürlich immer, dass ich immer in jedem Anwendungsfall den auch wirklich komplett verstehe inhaltlich, weil das gerade der Mehrwert ist, den ich in meiner Rolle liefern kann. Also konkret geht es dann entweder darum, dass man nochmal Integrations braucht mit anderen, von Brighter zu anderen Softwarelösungen oder komplexe Use Cases umsetzen will. Die muss ich schon wirklich verstehen und auch wirklich gar nicht mal dann so sehr im letzten Detail in der Tiefe, aber natürlich das, was man sonst immer so sagt, dass man sich als Juristin alles einarbeiten kann. Ja, das muss ich schon auch im Juristischen wirklich tagtäglich machen, dass ich da, mal ist es dann Steuerrecht, dann ist es wieder Arbeitsrecht und dann Datenschutzrecht, da wirklich die ganze Klaviatur auf einem gewissen Niveau beherrschen kann und mich da auch mit den entsprechenden Anwälten, die in jedem Fall immer sehr viel mehr wissen von der Materie, aber mich doch dann auf einem fachlichen Niveau auch unterhalten kann.
Wenn wir jetzt einen Blick in die Glaskugel richten. Ich meine, du hattest eben darüber gesprochen, man müsste sich erstmal dem bewusst sein, in welche Richtung möchte man sich überhaupt entwickeln. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass es viele Studierende gibt, die derzeit etwas frustriert sind von der klassischen juristischen Ausbildung, die vielleicht irgendwie im Kopf haben, boah, ich werde Gründer, ich werde Gründerin oder irgendwie dieses Technische ist ist was ganz Neues und Neues ist immer attraktiv. Also man guckt ja auch immer lieber in der Bib auf das Buch des Nebenmannes oder der Nebenfrau. Wie ist das? Also eigentlich müsste man ja sehen, wir wissen nicht, welche Berufe es in dem Kontext der juristischen Digitalisierung in der Zukunft geben wird. Welche glaubst du, kristallisieren sich da heraus, damit man zumindest auf irgendwas hinausarbeitet? Oder geht es am Ende darum, dass wir einfach jeden technischen Beruf, den es derzeit im Softwareunternehmen ungefähr gibt, dass wir da einfach das Wort Legal vorschreiben und fertig ist es?
Gute Frage, ja. Also sicherlich ist es so, das hatten wir ja auch in der ersten Folge besprochen, und das ist ja auch zum Beispiel Brighter, dass schon es den ganz generellen Trend gibt, also mal wirklich wieder raus zu zoomen, neue Ansätze, No-Code-Anwendungen, mit denen man dann auch wirklich Software entwickeln kann, um dann oder ohne, dass man wirklich vertieft programmieren können muss. Also wichtig ist natürlich immer, dass man gewisse Trends im Auge behält und da sich dann auch, da gibt es ja auch einschlägige Blogs und auch verschiedene andere Quellen, also gar nicht mal so sehr dann im juristischen Bereich, auch mal öfters TechCrunch oder andere Dinge lesen. Das ist aus dem Silicon Valley sozusagen das Sprachrohr für die Tech-Szene.
TechCrunch.
Ja, genau.
Ja, das verlinken wir in den Shownotes, falls sich da jemand für interessiert.
Genau, im Endeffekt kann man ja auch gar nicht, das ist wieder die Sache, wenn ich jetzt Wintersemester 2020 anfangen würde, dann wäre ich ja, sag ich mal, wieder mit der Rechnung frühestens irgendwann 2027 fertig, ja. Wenn wir jetzt mal 7 Jahre zurückgehen, 2013, ja, also im Grunde, wann hat denn Legal Tech in Deutschland angefangen? So 2015, eher 16, 17 so. Ja, da kann man ja gar nicht irgendwie dann schon mal die Glaskugel gibt es, wie gesagt, nicht. Also deswegen ist es wohl in der Tat natürlich immer offen bleiben, auch die Trends mal sehen, immer natürlich sich informieren und auch nicht nur in die Bücher starren. Das ist natürlich schwer genug. Ich weiß, man will natürlich auch einfach mal sein Studium fertig bekommen, hat man ja genug zu tun. Aber wie gesagt, die allgemeinen Skills, wenn man dann mal wirklich Tech-Skills hat, dann ist man schon vielseitig einsetzbar. Und provokant zu sagen, natürlich ist meine persönliche Meinung, dann einfach auch im Zweifel die Promotion bleiben zu lassen und einfach mal noch was anderes zu machen. Ja, also
perfekter Satz für den Beginn der Folge.
ja, aber also ich bin auch, mir fällt, ist da kein Zacken aus der Krone gefallen, ich habe keine Promotion gemacht. Ich habe keine Lust drauf gehabt. Ja, ich habe lieber programmiert. Auch kein LLM. Mein Gott, ich war dann mit Erasmus in London. Das hatte ich dann schon da abgedeckt. Das kann ich schon verstehen, wenn da Leute noch wirklich mal ins Ausland wollen, aber sich getrauen, noch was anderes zu machen. Ja, man ist dann natürlich immer so verhaftet drin im erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, dann vielleicht Doktor oder LLM und vielleicht beides. Ja, und dann
Ich meine, es erfordert ja auch viel Mut, zum Beispiel einmal diesen Partner-Track, auf den man irgendwie gepolt wird, zu verlassen, oder dass man eben Richter werden möchte. Wobei, da hatten wir auch bereits Beispiele, dass da ein technisches Verständnis sehr, sehr sinnvoll sein kann. Auch in der Zukunft, je digitaler die rechtliche Beratung ja auch wird. Was ich noch interessant finde, ist, wann glaubst du hattest ja eben angesprochen, ja, man sollte sich Tech-Skills zueignen. Wann hat man so einen Tech-Skill? Also ist das irgendwie so, wenn ich einmal eine Programmiersprache kann, weil das kann man ja auch nicht. Es ist ja irgendwie wahrscheinlich so ein laufender Prozess. Also das finde ich irgendwie ganz interessant, dass Leute immer auf so einen Moment hinarbeiten, aber tatsächlich weiß man ja nicht, ob man es geschafft hat.
Ja, guter Punkt. Natürlich, also Tech-Skills müssen natürlich dann doch nicht immer Programmieren bedeuten. Ja, es können auch andere Tools, mit denen man dann sehr versiert umgehen kann. Also allein, was man aus Excel und Word alles rausholen kann, da werden manche noch staunen. Aber klar, wahrscheinlich so der Punkt, das ist immer im Nachhinein schwierig zu sagen, aber wenn man mal wirklich dann die Stützräder weglässt und nicht nur das Tutorial nachprogrammiert, sondern selbst dann irgendwie was geschaffen hat und dann sich freut, ja, letzten Endes ist es fließend und natürlich wichtig, dann auch am Ball zu bleiben, weil das eben, das Wichtige ist ja nicht, dass man einmal was gelernt hat und dann noch am besten sich ein Zertifikat nochmal ins Zeugnis, die Bewerbungsmappe legt, sondern wirklich ja, belastbare Projekte vorweisen kann, die man, und sei es nur einfach mal, was man selbst als Hobby macht oder mit der Legal Tech Gruppe, aber wirklich dann, das ist auch was, wo ich drauf achte bei Bewerbungen, einfach wirklich nicht nur irgendwie, ja, Scheinqualifikation, also Schein im Sinne von Papier, sondern wirklich Projekte, dann zeig mir dein GitHub Repository und was du gemacht hast.
Ja, und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den normale Softwareunternehmen liefern. Ist, glaube ich, auch das ein guter Punkt, dass man sagt, man hat es geschafft, wenn man zumindest ein Projekt und natürlich besser, wenn es noch mehr gibt, wenn man ein solches abgeschlossen hat oder zumindest daran teilgenommen hat. Weil ja, mit einem Zertifikat alleine wird sich auch nicht viel richten können. Wenn wir jetzt über ja, bereits bestehende Rollenbilder sprechen, da poppt einem ja dauernd der Legal Engineer in den Kopf. Was ist das für dich?
Ja, der Legal Engineer, diese Rolle ist natürlich auch sehr schillernd, vor allem in Deutschland kam das ja mal, glaube ich, schon 2017 auf. Jetzt im letzten Jahr schon gibt es da sehr viele Kanzleien, die das auch oder diese Rollen geschaffen haben. Das ist vielleicht auch interessant, mal nochmal zu schauen, wie sieht das in anderen Ländern aus, nämlich in der Tat, also wir bei Brighter sind auch in England, in London sehr stark vertreten, eigentlich auch in meinem Team sind die meisten in UK. Da ist das schon gang und gäbe, schon seit vielen Jahren gibt es da Legal Engineering Firms, spezielle Player auf dem Markt, die wirklich diese Dienstleistung, also nicht als Kanzlei klassisch, sondern als Alternative Legal Services Provider, dann wirklich diese Dienstleistungen anbieten, dann wirklich Dokumentenautomation oder größere Projekte dann wirklich über die Bühne bringen. Das ist natürlich alles noch in Deutschland, hängen wir da schon ein bisschen hinterher. Natürlich die viele Kanzleien, die das diese Stellen anbieten, die sind auch in anderen Jurisdiktionen, wo das schon üblicher ist, vertreten. Aber mein konkret, ein Legal Engineer ist für mich jemand schon diese Rolle wirklich der ob man jetzt aus dem Tech-Bereich kommt und dann noch das juristische Verständnis hat oder umgekehrt, das ist immer Ansichtssache, eben beides vereinen kann und wirklich dann aber natürlich alles die Inhalte versteht, aber wirklich dann in der Ausführung vor allem exzellent ist mit verschiedenen Tools. Was es dann ist, natürlich bei uns jetzt als Softwareunternehmen haben wir natürlich unsere eigene Software, wobei wir auch viele andere Tools verwenden, aber natürlich in der Kanzlei dann, was dort verwendet wird und wirklich auch die PS auf die Straße bringen kann, die man sich sonst immer nur überlegt, man müsste mal Legal Tech Projekte machen, aber die Person dann wirklich auch für die Ausführung zuständig ist.
Wir brauchen auf jeden Fall ein virtuelles Phrasenschwein, finde ich, für die PS auf die Straße bringen.
Ja, ich schon
auch,
wieder.
Auch ein bisschen reicher, glaube ich. Aber ein Legal Engineer, wäre das jemand, der irgendwie No-Code anwendet? Das wäre für mich zum Beispiel keiner. Das wäre vielleicht eher in die Richtung Knowledge Engineering oder so.
Doch, also im Grunde auch Legal Engineer bedeutet für mich schon auch dann wirklich Tools anzuwenden. Gar nicht notwendigerweise dann Software selbst zu entwickeln. Das ist natürlich immer gut, wenn man dieses Verständnis mitbringt, aber wirklich sehr auf einem sehr professionellen Level und da dann verschiedene Tools anwenden kann und zum Beispiel auch No-Code-Tools. Also es ist dann wirklich auch wichtig, dass man diese Kompetenz hat und das haben auch zunehmend viele Kanzleien, dass sie wirklich eigene Teams haben, die da die entsprechenden personellen Ressourcen auch dafür mitbringen.
Aber ich meine, am Ende baut das doch so eine Zweiklassengesellschaft in den Legal Engineer mit ein. Dann gibt es die Leute, die wirklich Low-Code programmieren können und dann gibt es aber die Leute, die No-Code anwenden und da will man ja schon eine Abgrenzung schaffen. Vielleicht braucht man eine zweite Bezeichnung für die Leute, die irgendwie No-Code anwenden. Also irgendwas zwischen dem Anwalt oder der Anwältin und dem Legal Engineer.
Je nachdem, ja. Also man jetzt mal meine Zwei-Klassen-Gesellschaft, es gibt natürlich den offenen Konflikt natürlich, dass man, oder meine Konflikt ist das falsche Wort, aber natürlich gibt es schon in Kanzleien natürlich Fee-Earner, um jetzt den oder Berufsträger auf Deutsch und dann sozusagen die Non-Fee-Earner, beziehungsweise dann auch zum Beispiel im Innovation-Team wird man dann klassischerweise nicht Fee-Earner sein, wenn man ja die Projekte umsetzt.
Ja, weil man das nicht abrechnen kann, was man macht.
Ja, doch, oder beziehungsweise da kommen dann noch verschiedene andere Erwägungen rein. Natürlich, wenn dann ein Tool entwickelt wird, das auch dann im Mandat verwendet wird. Aber natürlich, ja, wobei ich jetzt, also Legal Engineering, das ist schon aus meiner Sicht eine ganz eigene und auch also eine respektable Position, wirklich, wenn man da wirklich sehr, sehr spezifische Skills hat und auch im No-Code-Bereich. Das ist nicht nur Knöpfe bedienen, also keineswegs. Das ist wirklich komplexe Tools bauen und auch mit No-Code kann man da wirklich sehr viel machen, auch mit anderen Tools. Man, da ist immer natürlich die Frage, wo ist die Grenze? Wo fängt dann Low-Code an? Wo ist noch No-Code? Ja, aber diese Tools zu verwenden, das ist schon auch eine respektable Position.
Ja, ich habe nur dran gedacht, weil Juristen generell ganz gut sind, in zwei Klassengesellschaften zu denken, dass man irgendwie sagt, irgendwie du bist nur Wirtschaftsjurist, du bist nur Projektjurist, Projektjuristin, dass man da auf jeden Fall direkt wieder Unterscheidung irgendwie möchte und dass das vielleicht auch nicht ganz zu befürworten ist, aber dass man beim Legal Engineer vielleicht da auch eine klare Definition schafft oder eine halbwegs klare. Wenn du sagst, No-Code ist auch nicht so einfach anzuwenden, dann ist es ja deine Definition und am Ende muss man sagen, dass diese Definition sich gerade bildet. Ist auch ganz interessant, finde ich, weil Kanzleien teilweise ja auch Legal Engineers derzeit suchen und manchmal gar nicht wissen, was sie genau suchen in dem Kontext. Wie denkst du über so Data Scientists oder Data Analysts nach? Das wäre wahrscheinlich auch ein Skill oder ein Berufszweig, den man einbauen könnte in der Kanzlei oder das bereits ja erfolgt wahrscheinlich.
Das ist ein anderer guter Punkt. Also ich hatte ja schon eingangs gemeint und meine Empfehlung war da auch, ja, im Zweifel lieber doch, wenn man programmieren lernen möchte, dann Web Development, also JavaScript wäre da die Programmiersprache. Data Science, nun gut, ja, was sind denn dann die Anwendungsfälle? Ja, natürlich, man kann natürlich große Datenmengen analysieren, wobei da habe ich dann ja auch wieder, es gibt ja etablierte Player-Tools, Kira, Raven, Eigen Technologies, die großen angelsächsischen Anbieter, mit denen ich dann große Datenmengen auch wirklich natürlich Verträge, dann Dokumente extrahieren kann, da Analysen drauf fahren kann. Man hört immer so, oder auch Data Science dann irgendwie, das ist so schnell gesagt, dass man das dann auch wirklich im großen Stil in der Kanzlei macht. Natürlich sicherlich, wo es Sinn ergibt im Verbraucherbereich, in dem Legal Tech Bereich, was es aber gar nicht mein Metier ist, da natürlich gibt es sicherlich Anwendungsfälle, wobei das ist schon, muss man offen dazu sagen, also das sind wirklich auch, dass es wirkt irgendwie ähnlich, aber das sind schon dann auch ganz unterschiedliche Skillsets.
Das würde ich am Ende auch sagen, aber meine Frage zielte darauf, weil man ja sich tatsächlich überlegt, brauche ich jetzt einen Legal Data Scientist? Also ist wirklich diese Schnittstelle und rechtliche Kenntnisse dort notwendig oder reicht es einfach auch aus, sich einfach einen Data Scientist mit ins Boot zu holen? Diese Schnittstellenthemen sind ja einfach die besonders spannend sind und die uns hier interessieren, weil ja, wenn ich irgendwelche Anwendungen für meine Kanzlei zum Beispiel programmieren lassen möchte, dann reicht es wahrscheinlich in der Regel tatsächlich aus, wenn ich da einfach normale Programmierer drauf setze. Da ist diese fundierte rechtliche Kenntnis vielleicht in großen Teilen gar nicht notwendig.
Ja, natürlich am Ende des Tages, wenn es diese Person gibt, die beides vereint, umso besser natürlich, aber auch ich sehe das ähnlich wie du, dass man natürlich dann im Zweifelsfall auch einfach mal sozusagen den puren Data Scientist, wenn man ihn denn braucht, dann nehmen kann. Mein Projektmanager gibt es ja auch noch, die können dann juristische Skills haben, im Endeffekt nicht so lange nachdenken, auch einfach mal, natürlich auch oft scheitert es dann einfach auch daran, dass man es nicht mal versucht hat.
Ich glaube auch, dass dann auch viele, die jetzt über das, je breiter man die Definition des Legal Engineers ja auch zieht, desto mehr nimmt es ja auch andere Rollen mit ins Boot und dann, was am Ende übrig bleibt, sind die klassischen Tätigkeiten, die eben ein Data Scientist, der das eben studiert hat oder irgendwie gelernt hat, durchführen kann und dann daneben eben so Leute, die diese Schnittstellen tätig werden, wie zum Beispiel Innovation Manager oder so, wo man dann ja wahrscheinlich dann eher in die Legal Innovation Richtung geht, also irgendwie, dass man irgendwie fundierte Design Thinking Skills oder so hat, dass man da in die Richtung geht. Oder Projektmanager, wie du eben es meintest.
da gibt es auch sehr viel und auch nicht nur, also wirklich auch die Koordination der ganzen, vor allem in großen Kanzleien, Legal Tech Ansätze, dass man da wirklich eine einheitliche Linie fährt. Da gibt es auch sehr, sehr viele Positionen, gerade auf Projektmanagement Ebene. Den wird auch nicht langweilig.
Ja. Ja, vielleicht in dem Bezug ein Appell an die Menschen, vielleicht schaut euch doch mal Projektmanagement Skills oder Kurse an. Wir hatten ja in den letzten Folgen bereits mal über Prozessmanagement gesprochen. Projektmanagement kommt da ja auch dazu. Werden wir sicherlich auch noch einen Projektmanager, eine Projektmanagerin mit einladen, um mit ihr oder ihm über ihre Rolle zu sprechen. Wenn ich jetzt sage, ja, Writer finde ich interessant oder wahrscheinlich, vielleicht mache ich ein Praktikum bei einer Kanzlei, die das nutzen, aber ich möchte gerne bei einem Softwarehersteller mal ein Praktikum machen, der irgendwie was auch in die Richtung Jura macht. Kann ich bei euch mitmachen?
Ja, klar. Also wir haben auch immer in regelmäßigen Abständen Praktikumsplätze. Natürlich typischerweise, wenn man in Deutschland studiert, sind das dann immer die Semesterferien. Da gibt es Praktikumsplätze, die sind auch total remote. Also wir sind ein Remote-First-Unternehmen. Deswegen stellt uns das auch für gar keine großen Probleme. Ist sicherlich auch mal sehr spannend, das zu sehen, wie man in einem Softwareunternehmen, aber auch dann im juristischen Bereich arbeiten kann, was es da gibt. Dazu auch dann noch teilweise Referendariatsstellen für die Wahlstationen dann. Da bieten wir einiges an.
Wie sieht so ein Remote-Praktikum aus? Weil eigentlich würde ich ja in einem Praktikum gerade einen Einblick in Unternehmen bekommen und nicht eben nur vor Zoom sitzen. Das kann ich ja auch so.
Wobei genau das bei Brighter tatsächlich der Einblick ist. Wir sind ein Remote-First-Unternehmen, bedeutet, wir haben natürlich Büros in unseren Hubs in Frankfurt, Berlin, London, New York. Da kann man hingehen. Allerdings wird man da an gewissen Tagen einfach nicht so viele Leute treffen. Tatsächlich ist es ein Teil der Arbeitskultur. Dein Büro wird dann nicht zwingenderweise physisch, sondern virtuell sein. Wir haben da aber auch sehr eingespielte Prozesse, um wirklich dann nicht nur von zu Hause zu arbeiten, sondern wirklich remote zu arbeiten. Das ist nochmal ein bedeutender Unterschied.
Ich habe nur so provokativ gefragt, weil ich genau das eben hören wollte, dass man eben auch eine Arbeitskultur mitnehmen kann in einen klassischen juristischen Kontext. Viele der Arbeitsweisen, die man irgendwie bei Softwareherstellern eben kennt, die kann man eben auch in einem juristischen Kontext einbinden und wo kann man das besser leben als bei so einem Unternehmen und dann eben das in die klassische Welt vielleicht mit übertragen. Da gibt es aber auch ganz viele andere Praktika, die man auch machen kann, aber finde ich auf jeden Fall ein sehr spannenden Ansatz von euch. Ja, vielen Dank, Johannes, für deine Zeit. Ich habe das Gefühl, dass wir demnächst irgendwann nochmal sprechen werden. Ich hoffe, den Hörerinnen hat es gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch mit möglichst 5 Sternen bei iTunes. Folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken. Falls ihr noch irgendwelche Hinweise habt, falls ihr sagt, an dem Punkt sehe ich noch weitere Berufsbilder, schreibt ihr gern, schreibt auch gerne Fragen und wenn ihr eben Johannes kontaktieren wollt, Johannes, du bist auch auf Twitter, LinkedIn, die E-Mail sieht man ja auch auf der Brighter-Seite.
Ja, also es gibt Wege, ansonsten LinkedIn direkt einfach, schreibt mich an, das ist wohl das Einfachste.
Sehr gut, dann schreibt gern Johannes oder schreibt uns und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen bei Talking Legal Tech. Bis dann! So, und nun, wie versprochen, die letzte Ankündigung für heute. Und zwar wollen wir die Veröffentlichung unseres neuen studentischen E-Papers der Cologne Technology Review and Law verkünden. Kurz CTRL, also wie die Control-Taste auf eurer Tastatur. Und dabei handelt es sich um eine studentische Fachzeitschrift, die halbjährlich zum Semesterende erscheinen soll. Und dieses Jahr eben zum allerersten Mal, und zwar am 1. Februar 2021. Dort sollen dann Beiträge von unseren Mitgliedern und auch Gastbeiträge aus Wissenschaft und der Praxis erscheinen. Und dort werden dann zum Beispiel die Funktionsweise neuer Technologien verständlich erklärt werden. Es werden die rechtlichen Implikationen der neuen Technologien analysiert. Und wir wollen Einblicke in die Veränderung des Rechtswesens ermöglichen. Also merkt euch den 1. Februar 2021, markiert euch diesen Tag in den Kalender und wenn ihr euch den nicht markieren wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter auf unserer Website und dort werden wir dann die Veröffentlichung zum jeweiligen Zeitpunkt verkünden. Mehr Infos zur aktuellen CTRL-Ausgabe findet ihr dann später in einer weiteren Podcast-Folge, aber jetzt lasse ich euch erstmal mit dieser Info und wünsche euch viel Spaß beim Lesen.